Menschen in der Zeit. Heute Viktor Frankl, 20 Jahre nach seinem Tod. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Der Österreicher Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, ein Begriff, auf den wir noch eingehender zu sprechen kommen werden, entstammte einer jüdischen Familie. Er wurde am 26. März 1905 in Wien geboren. Seine Mutter bezeichnete Frankl stets als die personifizierte Goethe und seinen Vater, Verwaltungsbeamter in Wien, als die personifizierte Gerechtigkeit. Für beide sehr religiöse Elternteile verspürte Viktor Frankl eine tiefe Liebe und Anhänglichkeit. Frankl hatte noch zwei Geschwister, seinen Bruder Walter und seine Schwester Stella. Alle, außer Stella, also der Vater, die Mutter, der Bruder und die erste Frau Viktor Frankls, kamen in den Konzentrationslagern der Nazis um. Viktor Frankl selbst war 3 Jahre lang in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern interniert. Nach der Befreiung kehrte Frankl nach Wien zurück mit dem Gefühl, nach all dem Erlittenen nichts mehr auf der Welt fürchten zu müssen, außer seinen Gott. Frankl war schon als Kind ein Suchender, ein ewig Fragender, der immer etwas wissen wollte, immer mehr wissen wollte, wie er selbst sagte. Arzt wollte Frankl schon seit den frühesten Lebensjahren werden. Nach seinem Schulabschluss studierte er an der Universität seiner Heimatstadt. 1930 promovierte er zum Arzt und 1949 zum Philosophen. Von 1940 bis 1942 war Frankl Vorstand der Nervenstation des Spitals der israelitischen Kultusgemeinde Rothschild-Spital in Wien. Bereits als Mitzwanziger ließ Frankl jene im Dritten Reich auf die Probe gestellte Lebenshaltung erkennen, die auch seine berufliche Laufbahn nachhaltig prägte, nämlich dem Leben trotz allen Leidens einen Sinn abzugewinnen. Aber wie? Durch ein erfülltes Schaffen, durch die Hingabe an etwas oder an einen anderen. Durch Verwandlung menschlichen Leidens in menschliche Leistung. Wien, die Stadt von Viktor Frankl, ist historisch gesehen von 3 wesentlichen psychiatrischen Richtungen geprägt. Von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, von Alfred Adler, dem Individualpsychologen und von Viktor Frankl und seiner Logotherapie, auch die dritte Wiener Richtung genannt. Logotherapie, das heißt, dem Leben einen Sinn geben, die Seele durch individuelle Sinnfindung heilen. Denn Frankl hat sich Zeit seines Lebens dem Sinn, dem Logos, verschrieben. Nicht dem Unbewussten, nicht dem Lustprinzip und auch nicht der Macht. Für ihn ist der Mensch heilbar, wenn er zukunftsorientiert ist und darin einen ganz persönlichen Lebenssinn findet. Frankl der Anti-Existenzialist, Frankl der Kopernikus der ärztlichen Seelsorge also. Hören wir nun Professor Frankl selbst in einem seiner großen Vorlesungen.
Eigentlich oder zumindest ursprünglich will der Mensch in seinem Leben oder in jeder gegebenen Situation, mit der er konfrontiert ist, einen Sinn sehen, eine Sinnmöglichkeit, die er aufgerufen ist, zu verwirklichen. Ein Sinnpotenzial. Und erst wenn er frustriert ist in diesem Willen zum Sinn, wie ich das nenne, dann erst flüchtet er in den bloßen Willen zur Macht, dann ist er besonders prestigesüchtig oder dann den Willen in die primitivste Form des Willens zur Macht, im Willen zum Geld, dann begnügt er sich mit den Mitteln zum Zweck, weil er keinen Zweck sieht, weil eines Sinnes gar nicht ansichtig geworden ist. Oder der andere, der begnügt sich dann mit der bloßen Lust. Lust ist aber eine Nebenwirkung der Sinnerfüllung, eine Nebenwirkung des Liebens, eine Nebenwirkung des seinem Gewissen gefolgt haben. Aber kein ursprünglicher Antrieb, im Gegenteil. Wenn ich die Lust, die eine Nebenwirkung ist und bleiben muss, anpeile als mein Ziel, wenn ich zum Beispiel sexuell nur dem koitieren möchte, nur meine männliche Potenz oder als Frau meine Orgasmusfähigkeit zu dokumentieren, zu beweisen, mir selbst oder meinem Partner gegenüber, dann in dem Moment scheitern diese Menschen, weil sie die Lust, die Nebenwirkung zum Ziel machen.
Die von Viktor Frankl entwickelte Konzeption heißt schlechthin Menschen helfen. Sein Werk ist weltberühmt. Logotherapieinstitute gibt es auf der ganzen Erde und bis zum heutigen Tag gibt es nach Angaben des österreichischen Rundfunks über 150 Dissertationen über die Logotherapie. Er war gleichzeitig Professor an der United States International University in San Diego in Kalifornien, an der Harvard University in Cambridge und an der Southern Methodist University in Dallas in Texas. Seine 32 Bücher sind in insgesamt 26 Sprachen übersetzt worden, einschließlich Chinesisch und Japanisch. Wenn wir Frankl als Menschen näher betrachten, seine Werke lesen, seine Vorträge hören, dann sehen wir einen Menschen, der durch einen scharfsinnigen Geist, durch klares Denken und prägnante Begriffe hervorsticht. Diese wache Geistigkeit wird unterstrichen durch eine meisterhafte Rhetorik, die den Zuhörer schon bei den ersten Worten mitreißt und in seinen Bann zieht. Schon nach den ersten Worten konnte man in seinen Vorträgen das Gefühl haben, hier spricht ein Großer. Frankl war auch ein sehr religiöser und gläubiger Mensch, aber er spricht darüber nicht oder kaum. In seiner tiefen religiösen Haltung ist sein Blick einzig auf Gott gerichtet, ist er mit seiner Intimität hingegeben an Gott. Diese Intimität gehört nur Gott, gehört nicht in anderer Menschenhand. Und in welchem Verhältnis steht Frankl zu den großen Religionsgemeinschaften? Zur christlichen Religion fühlt er sich hingezogen, weil sie, wie keine andere, den positiven Wert des Leidens sieht. Seine Zugehörigkeit zur jüdischen Konfession war nicht bekennend, aber traditionsbewusst. Sein persönlicher Glaube hingegen war sehr tief. Man würde Viktor Frankl Unrecht tun, würde man in sein Lebenswerk und seinen Lebensstil nicht auch den Humor, die Heiterkeit, den Frohsinn mit einbeziehen. Ja, er hatte durchaus Sinn für Humor und spricht ihn auch unverhohlen aus, etwa wenn er sagt,
der seinerzeit sehr bedeutende und in Amerika verstorbene Individualpsychologe, also Alfred Adler, Schüler Rudolf Dreikurs, der hat einmal gesagt, ich bin Psychiater geworden, weil mir lieber ist, ich habe die Schlüssel zu Ihren Anstalt in meiner Tasche, als die anderen haben sie in Taschen. Wenn Sie mich nach meiner, sagen wir, seriöseren Auffassung fragen, muss ich sagen, ein Psychiater ist gar nicht Psychiater geworden, wenn er nicht irgendwelche psychopathologische Züge in sich selbst entdeckt hätte und sich dadurch für Psychiatrie überhaupt zu interessieren begonnen hatte. Aber ich muss hinzusetzen, auch wenn er es geworden wäre, er hätte es nicht bleiben können, wenn er nicht diese psychopathischen Züge von sich aus gekannt hätte, denn nur dann ist er und kann bleiben ein guter Psychiater, weil er umso mehr Einfühlungsvermögen hat für seine Patienten, weil er irgendwie alles ein bisschen auch von sich selber kennt.
Bekannt ist die Tatsache, dass Sigmund Freud alle Briefe, die er vom jungen Viktor Frankl erhielt, ausnahmslos beantwortete. Viktor Frankl war stolz darauf.
Und einmal habe ich ihm noch als Mittelschüler ein kleines Manuskript beigelegt, ohne die geringste Ambition, selbstverständlich. Ich war nicht größenwahnsinnig. Und war ganz erstaunt und überrascht, um nicht zu sagen verlegen, als er mir dann zurückschrieb, ja, ich danke Ihnen, Herr Frankl, für Ihren Brief. Das Manuskript habe ich mir erlaubt, weiterzuleiten an die Redaktion der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse. Und dort ist es 2 Jahre später, im Jahr 1924, auch tatsächlich erschienen. Im selben Jahr, wo es erschienen war, bin ich eines Tages im Votivpark, der interessanterweise jetzt zumindest teilweise Freud, Sigmund Freud Park heißt, es steht auch eine Büste dort, bin ich durch den Park gegangen, neben der Universität, und auf einmal sehe ich einen alten Herrn vorbeigehen, nervös mit einem schwarzen Spazierstock und silbernem Griff, den Boden bearbeitend, und ich hatte den Eindruck, er murmelt etwas, aber es war kein Gemurmel, sondern es waren Verzerrungen seiner Kiefermimik, seiner Gesichtsmimik, weil er ja unter furchtbaren Schmerzen trotz der 36 Operationen, Kieferoperationen an seinem Kieferkrebs gelitten hat. Ne? Und ich denke mir zum Teufel noch einmal, der schaut genauso aus wie Sigmund Freud. Ich kannte ihn ja bis dahin nur aus Fotografien. Aber es kann ja unmöglich sein, zerbeulter Hut, ein abgetragener Heavycoat, der ist ein grüner Mantel. Warte einen Moment, habe ich mir gesagt. Gehen wir ihm nach. Wenn er abbiegt in die Berggasse, dann kann es schon Sigmund Freud sein. Ich gehe ihm nach. In Amerika sagt man, I became a follower of Sigmund Freud. Das heißt, ich bin ihm nachgegangen, ich bin ihm gefolgt. Und der Follower heißt ein Schüler, ein Anhänger. Ne? Und er macht die Wendung in die Berggasse. Daraufhin spreche ich ihn an und sage, Verzeihung, habe ich die Ehre, einem Professor Freud zu sprechen? Ich sagte, ja, das bin ich. Sage ich, mein Name ist Viktor Frankl. Sagt er, Moment, Viktor Frankl, Czerningasse 6, Tür 25, zweiter Bezirk von Wien. Stimmt, sage ich, haargenau. Er hat meine Adresse aus der Korrespondenz der jahrelangen sich gemerkt gehabt.
Mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Österreich im März 1938 brach über Frankl ein neuer Lebensabschnitt von Schwierigkeiten und Belastungen herein. Es war, als ob Frankl vom Schicksal in die Zange genommen würde. Ihm war sehr rasch klar, dass er unter dem neuen Regime keine freie Entfaltung würde finden können. Er wollte darum, wie so viele andere auch, in die Vereinigten Staaten auswandern. Doch da kam ein Wink von oben. Hören wir die bewegende, ja erschütternde Episode von Frankl selbst.
Eines Tages, kurz bevor die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren, habe ich eine Einladung bekommen, ich soll zum amerikanischen Konsulat kommen und mir ein Visum abholen. Ich hatte Jahre hindurch auf dieses Visum gewartet. Und als es kam, waren meine Eltern freudestrahlend, endlich kann der Wicke jetzt Ausland. Mein Bruder, meine Schwester waren schon emigriert. Na und ich freue mich auch im ersten Moment, im nächsten Moment steigen mir die Grausbirnen auf. Das heißt, ich habe mir überlegt, ja, was wird denn dann sein? Meine Eltern standen ja mit mir unter Deportationsschutz. Ich war damals Primarius der neurologischen Nervenabteilung im Rothschild-Spital. Das war das jüdische Spital damals. Und als solcher war ich davor bewahrt, jeden Augenblick nach Polen oder nach Auschwitz oder weiß Gott was geschickt zu werden. Und meine Eltern, solange das Rothschild-Spital natürlich bestand, meine Eltern waren mitgeschützt. Und wenn ich jetzt emigriert wäre, hätten sie diesen Schutz verloren. Daraufhin haben wir gedacht, ja, wo liegt meine Verantwortung? Ich muss ja offen gestehen, es war ein Dilemma. Ich habe hin und her überlegt, dann habe ich den Judenstern abgedeckt mit einer Tasche, der Aktentasche, und habe mich zudem auch heute noch jeden Mittwoch von 7 bis 8 Uhr abends stattfindenden Orgelkonzert in den Stephansdom gesetzt, um zu meditieren. Es hat nichts gemacht.
Als man das Rothschild-Spital 1942 schließt, wird Viktor Frankl mit seinen Eltern und seiner ersten Frau ins Konzentrationslager deportiert. Mutter, Vater und Frau müssen sterben. Frankl rettet sich. Aus den Notizen rekonstruiert Frankl sein erstes Buch, das 1946 unter dem Titel »Ärztliche Seelsorge« erscheint. Danach diktierte er in nur 9 Tagen ein Buch über seine Erfahrungen in dem Konzentrationslager. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein absoluter Bestseller. Das Leben ist nach Viktor Frankl nicht nur sinnvoll zu gestalten durch Schaffen, Erleben, Lieben, sondern auch durch das rechte Leiden unabänderlichen Schicksals. Wie nahe liegt er an der christlichen Lehre, wie nahe an den wiederholten Hinweisen Papst Johannes Pauls II. Auch Vergänglichkeit und Tod machen menschliches Dasein nicht sinnlos, vielmehr werden die verwirklichten Sinnmöglichkeiten ins Vergangensein sozusagen hineingerettet. Professor Viktor Frankl starb 92-jährig in Wien, hochgeehrt auf der ganzen Welt. Hören wir nun abschließend sein Testament von ihm selbst.
Ich möchte ganz allgemein sagen, dass der Mensch immer etwas braucht, auf was hin er gerichtet ist. Etwas, was nicht wieder er selbst ist. Etwas oder jemand. Das heißt, eine Aufgabe, die er sich wählt und die er dann zu erfüllen hat. Und ein anderer Mensch, ein Partner, dem er in Liebe hingegeben ist. Also im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person verwirklicht der Mensch sich selbst. Ich möchte sagen, ich habe den Sinn meines Lebens darin gesehen, anderen zu helfen, in ihrem Leben einen Sinn zu sehen.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Viktor Frankl, 20 Jahre nach seinem Tod. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.